Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Ende Juli hat es in Tunesien einen Staatsstreich gegeben. Manche Menschen sprechen auch von einem Putsch. Inzwischen, jetzt ist das Ganze schon ziemlich genau 3 Monate her, hat sich die Lage aber noch nicht wirklich beruhigt.
Was da eigentlich los ist, wie es den Menschen im Land geht und auch vor allem in welche Richtung sich die Demokratie dort entwickeln wird, darüber reden wir heute.
Und wir, das sind Elisa Fabig
und Ricarda Nallinger.
Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
Um die Situation jetzt besser einordnen zu können, muss man sich erstmal anschauen, was denn da vor einigen Jahren schon in Tunesien los war und wie überhaupt so die Geschichte von Tunesien ist. Und mal ganz basic, Tunesien ist das nördlichste Land Afrikas. Es ist ungefähr doppelt so groß wie Österreich. Die Amtssprachen sind Tunesisch, Arabisch und teilweise auch Französisch und es sind ungefähr 12 Millionen Einwohner.
Du hast es ja gerade schon angesprochen, man muss sich, um die Situation heute verstehen zu können, die Situation vor knapp, ziemlich genau 10 Jahren anschauen, nämlich im Jahr 2011. Da herrschte in Tunesien bzw. in großen Teilen Nordafrikas und im Mittleren bzw. im Nahen Osten der arabische Frühling, der in Tunesien eben seinen Anfang gefunden hat.
Doch wie sah es bis dato eigentlich in Tunesien aus? Also jetzt sehen wir nochmal in der Situation vor dem arabischen Frühling, also vor 2011. Die Ausgangssituation ist, dass in großen Teilen des Nahen und Mittleren Ostens weitgehend autoritäre und korrupte arabische Regime geherrscht haben. Diese Regimes waren sehr stabil und hielten über Jahrzehnte, teilweise sogar bis zu 40 Jahre waren die Herrscher an der Macht, wie zum Beispiel Ben Ali in Tunesien oder Mubarak in Ägypten oder auch der Revolutionsführer al-Gaddafi in Libyen. Vor dem arabischen Frühling war Tunesien ein Polizei- und Überwachungsstaat, der 23 Jahre lang, wie gerade schon erwähnt, von Ben Ali geführt wurde. An der Tagesordnung waren Folter, Brutalität, die Verfolgung von JournalistInnen und Oppositionellen. Also das gehörte definitiv zum Alltag. Wie ging denn dann das Ganze los, Elisa?
Ja, am 17. Dezember 2010 kam es dann tatsächlich zu einem ziemlich entscheidenden Wendepunkt, beziehungsweise eigentlich dem Startschuss vom arabischen Frühling, kann man sagen. In einer Stadt in Zentral-Tunesien verbrennt sich am 17. Dezember 2010 der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi selbst. Er stirbt dann einige Monate später im Krankenhaus und es ist dadurch dazu gekommen, dass mehrere Polizisten ihm seine Ware weggenommen haben und ihm zuvor halt aufs Brutalste misshandelt hatten. Und seine Verbrennung, also dass er Suizid begangen hat, löste absolute Massenproteste in Tunesien aus. Und diese Proteste wurden dann in der Folge von ziemlich breiten Teilen der Zivilgesellschaft eigentlich mitgetragen. Und auch viele Gewerkschaften oder verschiedene Berufsvereinigungen haben sich dem Ganzen dann angeschlossen.
In den Demonstrationen flogen teilweise Steine, Flaschen und Molotow-Cocktails. Also es waren schon sehr gravierende Ausschreitungen und die ersten Reaktionen des Regimes darauf waren erstmal die Unterdrückung der Proteste mit massiver Gewalt, auch Tränengas und scharfer Munition. Aber führende Militärs verweigerten ihre Mitarbeit und stellten sich auf die Seite der Demonstrierenden. Dadurch kam dann die Diktatur zu Fall und brach zusammen. Der Langzeitpräsident Ben Ali floh dann 10 Tage nach dem Tod des, wie Elisa gerade gesagt hat, des Gemüsehändlers nach Saudi-Arabien, wo er dann auch 2019 verstarb.
Einen Monat später hat das Ganze dann auch noch nach Ägypten sozusagen übergeschwappt, diese ganzen Proteste, diese Revolten, und haben auch dort den bisherigen Machthaber Mubarak aus seinem Amt sozusagen gezwungen. Der arabische Frühling wurde also sozusagen zu einem Flächenbrand und verbreitete sich eigentlich wie so ein Lauffeuer in der ganzen arabischen Region und eben in Teilen des Nahen Ostens.
Genau, also 2011 kam es in fast allen arabischen Ländern zu Massendemonstrationen, wo auch Leute außerhalb der Länder ihre Anteilnahme oder ihre Bereitschaft dazu gezeigt haben, wie zum Beispiel Menschen in China oder dem Iran. Und protestiert wurde eben gegen die schlechten Lebensbedingungen, gegen soziale Ungleichheit, für mehr Teilhabe am Wachstum und Entwicklung und für bessere Perspektiven, gerade auch für die jungen Menschen in den Ländern.
Essentiell, weil du eben auch gerade schon gesagt hast, dass es vor allem für junge Menschen sehr, sehr wichtig war, auf die Straße zu gehen, die sich dort eben auch beteiligt haben. Essentiell waren für sie vor allem die neuen Medien, also Smartphones, das ganze Internet, soziale Netzwerke, um sich eben auch weltweit vernetzen zu können und über die Länder hinweg und ja, somit eigentlich noch mehr Druck ausüben zu können. Also Handyfotos zum Beispiel, die im Internet verbreitet wurden, gingen halt an staatlicher Zensur vorbei, weil es eben keine Zeitung war, kein Fernsehen war. Und sie haben diese Proteste eben weitergetragen und ja, dem Ganzen umso mehr Kraft eigentlich verliehen.
Entscheidend ist aber auch, dass der arabische Frühling vielerorts gescheitert ist oder zumindest zu keinen großen Veränderungen geführt hat. Da ist Tunesien tatsächlich auch immer so ein bisschen der Stern, der vorangetragen wird, weil dort hat es eben zu einem Regimeumbruch geführt und es wurde danach eine Demokratie geschaffen in dem Land. Wie ist das denn genau vonstatten gegangen?
Nachdem der arabische Frühling sozusagen so seinen Höhepunkt erreicht hatte und man eben gemerkt hat in Tunesien, okay, wir können wirklich was verändern, hat der neue Premierminister, beziehungsweise der Premierminister zu diesem Zeitpunkt, Ghannouchi, knapp ein Jahr später, nach dem arabischen Frühling, eine neue Übergangsregierung gebildet. Der Präsident, also beziehungsweise der Machthaber Ben Ali, ist ja ein Jahr zuvor beim arabischen Frühling ins Ausland geflohen. Und er hat gleichzeitig auch angekündigt, dass es ab sofort eine Pressefreiheit geben soll und dass alle politischen Gefangenen freigelassen werden sollen. Und am 23. Oktober 2011, also eben weniger als ein Jahr danach, gab es tatsächlich die ersten freien Wahlen in Tunesien zu einer verfassungsgebenden Versammlung, bei der die islamistische Partei Ennahda mit Abstand die stärkste Kraft wurde. Also sie bekamen 90 von 217 Sitzen. Gefolgt wurden sie von der sozialliberalen Partei. Und sie bildeten dann ab diesem Zeitpunkt eben sozusagen die verfassungsgebende Versammlung.
Tatsächlich ist es aber auch nicht so wirklich ruhig geworden im Land. Und genau darüber haben wir auch mit Isabel Wehrenfels gesprochen. Sie ist Wissenschaftlerin an der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Die zweite Gefahr für die Demokratisierung sehe ich darin, dass wir nie wirklich einen Bruch mit den wirtschaftlichen Praktiken und der wirtschaftlichen Dominanz von Netzwerken des alten Systems hatten. Also alle Leute, die sich mit der tunesischen Wirtschaft beschäftigen, kommen irgendwann zu dem Schluss, dass es ein paar Dutzend Familien gibt, die quasi die Wirtschaft oder die wichtigen wirtschaftlichen Zweige untereinander ausmachen, was es sehr schwierig macht, die Wirtschaft zu reformieren, was es schwierig macht, die Korruption im großen Stil zu bekämpfen und was halt wichtige Reformen aufhält. Und das ist sicherlich etwas, was noch aus dem alten System kommt. Und dann gibt es auch noch die Praktiken des alten Systems. Was nie ganz verschwunden ist, war Polizeigewalt. Und so richtig Transparenz im Innenministerium, also Sicherheitssektorreformen, gab es auch nicht. Also da war immer eine gewisse Gefahr für die Demokratisierung. Die war jetzt nicht massiv, weil sich gleichzeitig die Zivilgesellschaft so unglaublich positiv entwickelt hat, weil es dieses breite Parteienspektrum gab, wobei man sagen muss, dass die Parteien ja weitgehend bei der Bevölkerung diskreditiert sind und deswegen Kais Saied so einen enormen Zuspruch erfahren hat, zumindest anfänglich. Es war wie so eine Protestwelle gegen das politische Establishment. Und dann für Kais Saied, wobei man sehr vorsichtig sein muss, zu differenzieren, was es wirklich Unterstützung für Kais Saied und sein Projekt und was ist eine Welle des Protestes gegen das, was war.
Dann fragt man sich natürlich, was ist denn das, gegen was sich die Menschen da gestellt haben? Und jetzt müssen wir noch mal einmal ganz kurz zurück. Also nach dem arabischen Frühling im Jahr 2014, im Dezember, gab es die ersten demokratischen Präsidentschaftswahlen im Land. Und seit 2014 gilt auch die neue Verfassung mit der Glaubensfreiheit, mit der Gleichstellung von Mann und Frau und auch mit der Gewaltenteilung. Und dadurch sollte ein autokratisches Regime in Zukunft definitiv verhindert werden.
Ja, genau. Seit 2014 gilt eben diese neue Verfassung. Das Problem ist allerdings, dass auch wenn es eine Verfassung gibt, was ja im ersten Moment eigentlich ein ziemlich guter Anfang ist, um eine Demokratie zu werden, diese Verfassung ist leider nicht ganz frei von Widersprüchen, also gerade im Hinblick auf Themen wie Glaubensfreiheit. Und in den letzten 7 Jahren, also seit 2014, gab es tatsächlich auch 2 politische Morde. Man sieht also, es ist trotz aller möglichen Mittel, die irgendwie versucht wurden anzuwenden, immer noch nicht wirklich ruhig geworden in diesem ganzen Land. Lukas Kupfernagel, er arbeitet bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und ist dort Referent für den südlichen Mittelmeerraum, findet sogar, dass sich die Lage seit dem arabischen Frühling sogar verschlechtert hat.
2011 sind die Menschen ja für Würde und für Brot auf die Straßen gegangen. Die sozioökonomische Situation im Land hat sich jetzt in den letzten 10 Jahren sukzessive verschlechtert. Und deswegen ist es so, dass viele Leute sagen, ja, von einem Parlament, von einer Verfassung, von einer Demokratie, das kann ich nicht essen. Und vor allem, wenn man sich in andere Entwicklungen in der Region anschaut, wenn man vielleicht in den Libanon guckt und so weiter, sieht man das halt auch, dass sich die Situation so weit eskaliert, dass irgendwann die Menschen auch keinen Glauben mehr daran haben. Und wenn man sich anschaut, Meinungsumfragen beispielsweise, dass dass politische Parteien und das Parlament einen sehr, sehr schlechten Ruf genießen, aber beispielsweise zivilgesellschaftliche Organisationen ein sehr, sehr hohes Vertrauen haben. Also es ist halt nicht, was ganz gerne auch mal gesagt wird, dass man jetzt hier eine Diktatur herbei wünscht, sondern es ist tatsächlich, man möchte jemanden, der sich um die Sachen kümmert. Man möchte vielleicht auch einen starken Mann. Man möchte eine gewisse Verwaltung umgehen, aber gleichzeitig ist die tunesische Gesellschaft in den letzten 10 Jahren einfach so gewachsen und auch so selbstbewusst, dass man, glaube ich, keine große Gefahr für eine Demokratie sieht oder sehen muss. Nichtsdestotrotz sind natürlich die Entwicklungen, die jetzt seit dem 25. Juli passieren, in unseren Augen, in den europäischen Augen, nicht unbedingt die besten.
Denn das Land galt nach den Protesten 2011 als absoluter Hoffnungsträger im arabischen Raum und man hat eben die Hoffnung da reingesetzt, dass Tunesien sozusagen den Absprung geschafft hat aus einem autoritären Regime. Viele Menschen sind aber tatsächlich inzwischen einfach frustriert und sagen, dass die Situation für sie teilweise sogar noch schlechter ist als vor der Revolution. Das sieht man ganz einfach daran, die Arbeitslosigkeit ist sogar höher als vor der Revolution und immer wieder gibt es Streiks und Demonstrationen von Menschen, die einfach verzweifelt sind und halt wieder wollen, dass sich einfach etwas ändert.
Und natürlich hat auch Tunesien oder ist an Tunesien die Pandemie nicht ohne Spuren vorbeigezogen. Und die Wirtschaft und dem Tourismus hat sie sehr, sehr geschadet. Viele Menschen versuchen, das Land zu verlassen. Und seit der Revolution gab es inzwischen jetzt auch schon 9 Wechsel der Ministerpräsidenten. Also das Land ist politisch eher angestrebten Reformen kommen nicht wirklich voran, auch weil das Parlament sehr zersplittert ist und das wirkt sich natürlich auch auf die Wirtschaft im Land aus. Auch Ottmann sieht hier ganz konkrete Probleme und führt aus, was das denn für Probleme sind. Ottmann Balus ist ein tunesischer Ingenieur und Politikwissenschaftler, der seit über 20 Jahren in Deutschland lebt.
Meiner Meinung nach braucht es echte Politik, wo man sich wirklich Gedanken macht, ja, was will ich denn? Welche Art Wirtschaft möchte ich im Land haben? Ja, was soll der Staat denn überhaupt alles anbieten? Ist der Staat verantwortlich auch für Bildung? Klingt jetzt banal, aber auch diese Frage ist nicht gestellt in Tunesien. Ich meine, seit Anfang der 2000er Jahre gibt es immer mehr und mehr Privatschulen, Privatuniversitäten und sowas gab es in meiner Kindheit gar nicht. Und heutzutage hat die Mittelklasse, so gut wie jeder in der Mittelklasse heißt Lehrer, der Lehrer selber schickt sein Kind nicht in die öffentliche Schule. Und das ist neu. Und die Frage ist ja, was hält die Politik davon? Und genau über sowas wird nicht gesprochen. Also genau sowas wird gar nicht thematisiert. Genau sowas ist einfach außen vor. Aber genau das ist das, was die Menschen, glaube ich, stört. Wenn du in Tunesien bist, die Menschen in meiner Familie sind immer gehetzt, die sind immer gestresst. Du hast immer das Gefühl, die müssen immer hinterherlaufen und kommen nicht nach. Bei allen Themen, die sie haben, es ist immer, du musst für viele Sachen sorgen, die ich in Deutschland gar nicht habe, weil da kümmert sich schon der Staat darum. Es fängt mit der U-Bahn an, die ich hier nehmen kann, die pünktlich kommt. und so weiter. Das sind wirklich banale Sachen. Das ist nicht das große Ding. Das sind Sachen, die dir die Möglichkeit geben, einfach dich frei zu entfalten, auch den Kopf frei zu bekommen, um was anderes zu machen.
Das heißt, die Menschen waren unglücklich mit den Zuständen in ihrem Land und mit ihren eigenen Perspektiven. Und insbesondere, wie vorhin schon gesagt, ist eben die Jugend aus Hoffnungslosigkeit oft in andere Länder und hat da Zuflucht gesucht. Jetzt kommen wir aber langsam auch dem 25. Juli näher. Denn da hat, wie gesagt, der Präsident Kai Said am 25., ne, das war übrigens auch der Tag der Republik, also ein Feiertag im Land, mit Hilfe eines Notstandsartikels der Verfassung den Regierungschef Misheshi abgesetzt und die Arbeit des Parlaments ausgesetzt und auch noch die Immunität der Abgeordneten aufgehoben. Offenbar hatte das Ganze mit der Rückendeckung des Militärs gemacht.
Tatsächlich, beziehungsweise theoretisch, gibt es für diese ganze Aktion eben auch einen Artikel in der Verfassung. Und zwar ist das Artikel 80 der Verfassung von 2014, von der wir ja vorhin schon gesprochen hatten. Und dieser Artikel stattet den Präsidenten im ersten Absatz eben mit sehr, sehr weitreichenden Befugnissen für den Notfall aus. Unter einem sogenannten Notfall versteht die Verfassung in dem Fall eine, Zitat, unmittelbare Gefahr für die Existenz des Vaterlandes und die Sicherheit oder die Unabhängigkeit des Staates, die die normale Arbeitsweise des Staates unmöglich macht. Said beruft sich in diesem Zusammenhang eben auf die schwerwiegende Sicherheits- und Gesundheitskrise, die ja im Sommer in Tunesien herrschte. Vielleicht erinnert man sich auch noch an die Bilder von vollen Corona-Betten und fehlendem Sauerstoff, weil die Leute einfach auch keine Impfungen zur Verfügung hatten. Und auch eben die miserable Wirtschaftslage im ganzen Land mit wahnsinnig hohen Arbeitslosenzahlen.
Tatsächlich hätte Kai Said auch noch sich mit dem Premierminister unter anderem beraten müssen. Das ist auch nicht erfolgt. Zudem ist eine Bedingung in diesem Notstandsartikel, dass während des Zeitraums der 30-tägigen Notstandsmaßnahme das Parlament sich in ständiger Sitzung befindet. Wie vorhin angesprochen, hat das auch nicht stattgefunden, denn er hat ja das Parlament aufgelöst. Und als letzten Punkt, der da erfüllt sein müsste, damit quasi der Artikel 80 angewendet werden kann oder auch befolgt wurde, wäre noch die Unterrichtung des tunesischen Verfassungsgerichts eben über das Ergreifen der präsidentiellen Notstandsmaßnahme erforderlich. Das ist allerdings auch nicht erfolgt, denn tatsächlich gibt es in Tunesien noch kein Verfassungsgericht. Das hätte eben seit dem arabischen Frühling eingerichtet werden sollen, ist aber so bisher noch nicht geschaffen worden.
Man kann also schon sehen, diese ganze Situation ist wahnsinnig kompliziert, weil sich eben der Präsident eigentlich auf einen Artikel der Verfassung beruft, der aber in dem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn ergibt, weil er eben die Sachen überhaupt nicht erfüllt, die er mit diesem Artikel erfüllen müsste. Ja, so viel aber zu dem ganzen theoretischen Teil, wie dieser Notstandsausruf sozusagen zustande gekommen ist. Jetzt haben wir uns aber auch die Frage gestellt, wie sehen es vor allem die Leute, die vor Ort leben, die das wahrgenommen haben, die das miterlebt haben?
Und genau deshalb haben wir auch mit einer jungen Tunesierin gesprochen, und zwar Intisar. Sie ist Studentin und Aktivistin in Tunesien.
It was a mixed of feeling. Because at this moment I couldn't really assess the situation and say if it is a coup or not, because the people who can assess it should have a legal background and should read all the constitution to know if it is a coup or not. And until now, I think we are divided between it's a coup, it's a coup or not a coup. I really had a mix of feeling. Like even my family were happy for the same reason. We will not see the Nahda as an extremist political party in the view. The people who were supporting the Nahda were not for sure happy, and they went out to protest, but they were faced by the people who supported Kai Said, who were like more and more with the bigger numbers. So for me, it was a mix of feeling. I couldn't assess, and I couldn't really recognize what I should feel at the moment. So I think I was more scared what will happen on the next day. Will be peaceful as usual. So I was scared what is coming next, because I wanted to know what is coming next. Okay, we would be happy, we'd be celebrating, which happened on this night, but what's coming next?
Viele Menschen waren also erstmal glücklich über die politische Veränderung durch Kai Said. Aber Kai Said ist eine Person, die auch sehr polarisiert. Kai Said ist 63 Jahre alt, er ist in Tunis geboren, der Hauptstadt von Tunesien. Er ist Akademiker, denn er war er ist pensionierter Juraprofessor und war auch spezialisiert im Verfassungsrecht. Als Kandidat zur Präsidentschaftswahl hat er sich als parteiloser Kandidat aufstellen lassen und tatsächlich auch mit über 70%, also einer sehr, sehr großen Mehrheit, gewonnen. Generell ist Kai Said eher sehr konservativ. Er steht für die Todesstrafe ein und gegen Homosexualität. Er trat aber auch mit dem Versprechen an, mit einer Kampfansage gegen Korruption und gegen Machtmissbrauch. Er wird in Netzwerken auch witzig als Robocop bezeichnet, denn er spricht nicht den lokalen tunesischen Dialekt, sondern eher sehr geschliffenes, monotones Hocharabisch.
Ja, wie du, Rika, gerade eben schon gesagt hast, ist eben Kai Said ein pensionierter Juraprofessor und eben sogar noch extra spezialisiert auf Verfassungsrecht. Aus genau diesem Grund betont er eben auch immer wieder, dass er sich halt im geltenden Rahmen der Verfassung bewegt und dass alles, was er macht, absolut verfassungskonform ist. Das Problem ist aber, dass ihm natürlich KritikerInnen und auch die bis Juli regierende Ennahda-Partei einen Putsch vorwerfen, weil sie eben sagen, ja, genau das machst du halt eben nicht. Du hältst dich nicht an die Verfassung, wie wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen hatten. Das Ganze ist ein bisschen widersprüchlich. Das Resultat von diesem Putsch oder eben auch dem Staatsstreich, je nachdem, wie man es sehen möchte, im Juli ist vor allem, dass ein kompletter Bruch zu den bestehenden Strukturen in Tunesien stattgefunden hat und zum bis dahin politischen System in Tunesien stattgefunden hat. Und genau das ist es, was viele Menschen einfach sehr schätzen, weil sie eben wollen, dass sich etwas ändert und es nicht so miserabel weitergeht wie bisher. Und auch genau das hat auch nochmal Isabel Wehrenfels von der Stiftung für Wissenschaft und Politik betont.
Das ist natürlich der Diskurs und das ist auch das, was attraktiv ist für einen Großteil der Bevölkerung, dass Kai Said sagt, ich bekämpfe die Korruption und wir hören mit all dem auf, was nicht funktioniert hat. Wir gehen zurück zu den Werten der Revolution, zu den Zielen der Revolution von 2011. Er sagt das und gleichzeitig hebelt er die Verfassung aus, gibt er sich das Recht, per Dekret zu regieren und hat keinen wirklichen Fahrplan vorgelegt, wann wieder zu einer, wenn nicht parlamentarischen, so doch irgendeiner Form der Demokratie mit Gewaltenteilung zurückgefunden wird. Weil im Moment existiert das nicht. Im Moment ist ein Ausnahmezustand, den man in seinem Funktionieren nicht als demokratisch bezeichnen kann. Das heißt, da ist die Gefahr, wenn sich das einschleift, wenn er seine Macht, die er jetzt hat, seine Machtfülle nicht wieder abgibt, dann besteht, glaube ich, eine große Gefahr für die Demokratisierung. Und wir kennen das aus der arabischen Welt, auch aus Lateinamerika, dass Personen im Namen der Rettung der Demokratisierung, des Kampfes gegen die Korruption oder in der Vergangenheit, zum Beispiel in Algerien, im Namen des Kampfes gegen den Islamismus, einen Coup oder in Ägypten 2013 einen Coup ausführen. Da war es die Armee in Algerien auch. Und dass das dann aber keineswegs zu Demokratie führt, sondern oftmals zu viel schlimmeren Regimen oder zu noch mehr Gewalt.
Das, was Isabel Wehrenfels da gerade gesagt hat, ist eigentlich schon eine ziemlich gute Überleitung dazu, wie denn die Situation im Moment ausschaut. Also 3 Monate später, Ende Oktober. Und ja, Rika, was kannst du denn dazu sagen?
Die parlamentarische Situation in Tunesien hat sich definitiv verändert, denn 2,5 Monate nach der Machtübernahme von Kai Said hat er eine neue von ihm zusammengestellte Regierung vereidigt. Am 22. September kündigte er an, per Dekret zu regieren und hat weite Teile aus der Verfassung außer Kraft gesetzt. Er möchte außerdem Artikel der Verfassung ändern, die die Zuständigkeiten von Legislative und Exekutive regeln und diese Änderungen dann per Volksentscheid legitimieren lassen. Über das Kabinett, kann man sagen. Das ist eben ein 25-köpfiges Kabinett und das hat er mit 9 Frauen besetzt. Nejla Buden wurde als erste Frau der Geschichte des nordafrikanischen Landes Regierungschefin. Allerdings ist das auch nicht so klar, ob das nicht eher eine vorangestellte Figur ist und eher eigentlich im Hintergrund regiert. Isabel Wehrenfels hat das neue Parlament folgendermaßen eingeordnet.
Also die Situation ist so, dass wir seit heute auch eine neue Regierung haben, in der ein Teil der Minister, also ein paar Schlüsselministerien wie Finanzen, Außenministerium und Gesundheit von den gleichen Minister, Ministerinnen besetzt werden. Ansonsten sind es viele neue Gesichter, von denen man noch nicht so richtig sagen kann, ob sie jetzt für diesen Job wirklich geeignet sind. So auf die Schnelle ist es ganz schwierig zu sagen, wo ihre politischen Loyalitäten liegen. Was auffällig ist, es sind zusammen mit der Premierministerin, wenn ich richtig gezählt habe, 9 Frauen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass so viele Frauen in einer Regierung waren. Vielleicht täusche ich mich, aber ich glaube das nicht seit 2011, also seit dem arabischen Frühling. Das sagt jetzt aber natürlich noch überhaupt nichts darüber aus, ob wir in Tunesien eine schrittweise Rückkehr zu einem demokratischen System, in dem es die sogenannten Checks and Balances gibt, also auch eine Gewaltenteilung, geben wird, oder ob wir in Richtung eines hybriden Systems, also etwas zwischen Autoritarismus und Demokratie, oder dann wirklich wieder zurück in eine Diktatur abrutschen. Das ist ganz schwierig zu sagen. Vielleicht ein Punkt, der etwas beunruhigend ist: Der Präsident hat eine wie quasi messianische Sicht dessen, was er erreichen will. Also er will ein System bauen, was in dem die Bevölkerung von unten quasi Gremien wählt, die dann wiederum indirekt Personen wählen. Aber der Präsident hat hier eine dominante Rolle in diesem System. Also es ist im Prinzip ein System, das ist auch ein sehr populistischer Diskurs, in dem es einerseits den Präsidenten gibt und andererseits das, was er immer nennt, den Willen der Bevölkerung oder des Volkes. Und das ist sehr gefährlich, weil selbst wenn Kais Saied kein Diktator sein möchte, durch diese Vision, die er hat, und dieses Projekt, was er auf jeden Fall umsetzen möchte, besteht das Risiko, dass er, um seinen Traum oder seine Mission zu erfüllen, dann tatsächlich diktatorisch agiert und Stimmen, die sich dagegen stellen, unterdrückt. Und ich glaube, das ist die wirklich große Gefahr. Und die zweite große Gefahr ist, dass es eben keine Gewaltenteilung geben könnte. Und dass ein System entsteht, und das ist die dritte Gefahr, was die enormen wirtschaftlichen Herausforderungen nicht meistern kann, sodass die Situation der Tunesier und Tunesierinnen sich weiter verschlechtert.
Es könnte also durch die erst sehr positiv wahrgenommenen politischen Veränderungen durchaus negative Folgen für die TunesierInnen geben, auch wenn definitiv einige sehr, sehr happy damit sind, wie es im Moment läuft. Es gibt also wie immer Leute, die sich sehr darüber freuen. Aber auch genau wegen dieser Gefahren gibt es andere Meinungen, die in der Gesellschaft vorherrschen. Und die beschreibt Intisar für uns.
Now we have 2 other groups. And there's the group of the people who are implicated in the political life and in the civil society. You will have the people who are saying, okay, Kais Saied designed the woman, so we can speak about the gender equality. So it would be a figure like what you said now. But she's not acting, and we will have the other ones who criticize based on the CV of the president of government. She worked on education, on higher education reform, on other reform, but based on the legal article that Kais Saied designed with it, Mrs. Buden, the president of government. She will be coordinating the member of the government that will be designed by the president. So this is a legal role, and I think she knew her role since her election. Because if you read closely this article, you will know that she will not be choosing or selecting the member of government, but she will be coordinating the function of the member of the government.
Und auch Ortmann Balus sieht aktuell Probleme bei den Handlungen des Präsidenten nach dem Staatsstreich.
Und um sowas zu schaffen, das ist nicht nur eine Frage des Geldes, das ist eigentlich hauptsächlich keine Frage des Geldes. Es ist eine Frage des Anpackens, es ist eine Frage des sich Überlegens, es ist eine Frage von Mehrheiten suchen für ein. Und genau das, und das ist mein Problem mit dem Präsidenten, genau das hat er jetzt mit einem Strich einfach wegradiert. Über alle Parteien hinweg, weil es gab ja auch, oder es gibt ja auch Parteien, die sich zumindest in diese Richtung bemüht haben, eine Alternative zu geben. Und die sind beim Präsidenten vielleicht, haben ein 5% besseres Ansehen als der Rest. Und das heißt, bei der Bevölkerung, jetzt ist dieser, bei vielen in der Bevölkerung, der Präsident ist unser Beschützer, das ist der alles bewegt und alle anderen sind nichts. Und wie will man eine Demokratie aufbauen? Auf sowas. Wie will man eine Reform aufbauen? Auf sowas. Wie will man eine Demokratie aufbauen in einem Land, bei dem die Menschen an den Einzelnen, an den Befreier glauben? Das ist einfach, das ist ein Widerspruch. Also das führt zu nichts.
Die ganzen Amtsvollmachten, die jetzt amtierende neue Regierungschefin Boudin jetzt erhalten hat, sind nach der Ausweitung von diversen Vollmachten vom Präsidenten Said massiv begrenzt worden. Also faktisch leitet er eigentlich die Regierungsgeschäfte und hat bei allen möglichen Kabinettsentscheidungen immer das letzte Wort. Es stellt sich also in diesem Zusammenhang die Frage, wie sich das Ganze in den nächsten Monaten oder auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Ob er das Ganze sozusagen erstmal so weiterlaufen lässt, in Anführungsstrichen, oder ob er eben gerade auf dem Weg ist, sich selbst den Weg zu ebnen, sich ja weitere Machtbefugnisse zu verschaffen, seine Macht komplett auszuweiten und am Ende vielleicht wieder in einer Diktatur zu enden. Viele KritikerInnen, sowohl im Inland als auch im Ausland, fürchten daher, dass es eben in Tunesien wieder eine Rückkehr geben könnte zu einer autoritären Herrschaft wie vor dem arabischen Frühling 2011 und möglicherweise eben wieder so ein Langzeitherrscher wie Ben Ali an die Macht kommen könnte und das ganze Land wieder in Chaos gestürzt wird.
Dafür sprechen teilweise, dass Said auch den Leiter des staatlichen Fernsehsenders aus dem Amt entfernt hat lassen. Außerdem hat er auch den Staatsanwalt der Armee sowie die Minister für Verteidigung und Justiz entlassen. Viele in Tunesien sprechen jetzt halt von dem neuen Tunesien oder den Maßnahmen vom 25. Juli. Und gegen diese verschärfen sich auch die Stimmen. Die Opposition gegen Said hat sich auch verhärtet. Und in Tunis finden regelmäßig Demonstrationen gegen den Staatsstreich des Präsidenten statt, weil eben auch die Ängste der Bevölkerung, dass es wieder zu einer Diktatur kommt, sich verfestigen. Generell muss man da sagen, dass es eine Gefahr gibt von der Konfrontation zwischen den Gegnern und den Anhängern des Präsidenten. Und ein Teil der TunesierInnen sucht Zuflucht bei extremistischen Gruppierungen. Ein anderer Teil oder viele versuchen auch, das Land zu verlassen und Richtung Europa oder in andere Weltregionen zu emigrieren, zu fliehen und versuchen da einfach ihr Leben aufzubauen und ihr Leben weiterführen zu können.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass es aktuell ein totaler Wendepunkt in der Geschichte Tunesiens sein könnte und es eine wahnsinnig entscheidende Phase jetzt ist, wie die Zukunft des ganzen Landes aussehen wird und wie sich vor allem auch die Perspektiven für junge Leute eben weiterentwickeln werden. Also wird es in Zukunft auch sein, dass viele einfach versuchen werden, ihr Glück im Ausland zu finden, weil sie es zu Hause einfach die Hoffnung aufgegeben haben. Oder wird sich auf längere Zeit doch tatsächlich massiv, also grundlegend was ändern im positiven Sinne? Und auch Intisar hat ganz klare Hoffnungen dafür, wie die Zukunft ihres Landes aussehen soll.
I think the first steps is that we need less bureaucracy and we need to see real examples of young people who are implicated, who are in a position of decision making, because they are the only one who knows the real problem of the youth. They are the only one who are able to take real decision, which will be implicating youth, which will be resolving, if not totally a part of the problem of the youth. We need new faces. We need the people who are not just there to have a position. So if we implicate more youth into the political life and into the position of decision maker, I'm sure that we can change something. I dream of a country where doctors, engineers, and even people who acquire the education from an early age stay because they know that they can live with the dignity in their country.
Neben Intisar, die ja aktuell noch selbst in Tunesien lebt und dort studiert und eben auch Aktivistin ist, hat auch Othman Balus, der zwar schon seit 20 Jahren, über 20 Jahren sogar, in Deutschland lebt, einen ganz klaren Wunsch für die Zukunft seines Heimatlandes und vor allem auch eine Vorstellung, was vor allem die Menschen dort wollen könnten.
Die Leute wollen gerne was verändern. Sie wissen nur nicht, wo anpacken. Und wenn man jetzt sagt, bleib da, ich mach das, dann sind sie nicht so richtig drin. Das ist etwas, was außerhalb ihrer Macht entsteht. Und deshalb glaube ich, dass es nicht tragfähig ist. Also das ist nichts, was für viele Jahre dann noch andauern kann oder nicht mal für viele Monate. Und das sind immer so, red mal mit Leuten, denen es bisher nicht so richtig interessiert hat, die einfach nur auf die geschimpft haben und alles, die werden jetzt höchstwahrscheinlich glücklich sein und weiterhin auf die anderen schimpfen jetzt, halt auf andere. Aber die was aufbauen wollten und plötzlich nichts mit aufbauen dürfen, die sind vexiert, die sind besorgt, die sind einfach außen vor und die haben immer noch Hoffnung, aber kein Vertrauen. Die Leute wollen einfach Zeichen sehen, dass es wieder sich dem Besseren wendet. Sie wollen keine Lösungen haben. Ich glaube nicht, dass Tunesier jetzt, dass die meisten jetzt denken, oh, jetzt, das war's. Jetzt sind wir so reich wie die Schweizer und haben so einen tollen Käse wie die Holländer. Also, das erwartet niemand. Das, was man eher erwartet, ist einfach nur, geht's nach rechts oder nach links? In welche Richtung geht es? Ist diese Richtung, in der wir gehen, wenn ich da warte, nicht für mich, für meine Kinder, wenn ich da bleibe, haben meine Kinder dann bessere Chancen als die, die ich hatte?
Für die Menschen vor Ort ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere Wichtigkeit. Wir besprechen hier gerade sehr abstrakt die politische Situation und haben da natürlich auch definitiv nicht alles angesprochen. Also man könnte selbst bei den politischen Themen nochmal mehr jetzt auf die Gefahren eingehen, dass ja Investoren aus dem Ausland kommen, was es denn bedeuten würde, wenn Europa nicht mehr investieren würde und dadurch eher die Investitionsgewalt an Saudi-Arabien zum Beispiel abfällt. Oder auch ganz andere Mächte, die sich natürlich in diesen Konflikt, in dieses Land mit einmischen könnten. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass das sehr richtungsweisend einfach ist für die jungen Menschen in Tunesien. Und das ist ja wahnsinnig wichtig, dass Menschen gerne in ihrem Land bleiben und ja gerne da ihre Bildung genießen und in ihrem Land dann auch arbeiten. Also zusammenfassend, ich glaube, wir haben den Konflikt etwas anreißen können, euch die Situation ein bisschen beschreiben können, aber bleibt da definitiv auf dem Laufenden und lest selber einfach die ganzen News, die da so eintrudeln, damit ihr einfach wisst, was da so Sache ist.
Ja, voll. Wie du auch schon gerade eben gesagt hast, gerade das Thema mit jungen Leuten. Ich meine, viele Menschen, von denen wir jetzt so gehört haben auf Social Media oder auch mit Intisar, mit der wir gesprochen haben, die ist nicht viel älter als wir und hat einfach ein komplett anderes Leben, hat ganz andere Probleme, die für uns wahnsinnig weit weg sind. Und klar, es ist Tunesien, es ist Nordafrika, aber so weit weg ist es dann doch gar nicht. Und viele waren da bestimmt auch schon mal im Urlaub. Und deswegen hoffen wir eben, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben euch das ganze Thema ein bisschen näher gebracht. Das war es nämlich tatsächlich auch schon mit unserer Fußnotenfolge. Wir konnten natürlich nicht die ganze Geschichte Tunesiens und welche Konflikte es in diesem Raum noch so gibt darstellen, aber immerhin konnten wir mal so die letzten Jahre seit dem arabischen Frühling, seit eigentlich der großen angepriesenen Revolution, bisschen rekapitulieren lassen und mal ein bisschen beleuchten und verabschieden uns damit. Die Sendeleitung für diese Sendung hatte die wunderbare Nina Wieking.
Und der Redaktionsschluss für die Sendung war schon der 22. Oktober 2021.
Die ganzen Interviews wurden von Valentina Kammermeier, Ricarda Nallinger und auch Nina Wieking geführt. Wir bedanken uns also an dieser Stelle ganz herzlich bei euch.
Und die Recherche zu diesem Podcast kam von Noemi Jola und Milan Busch.
Und wir sind Elisa Fabisch
und Ricarda Nallinger.
Und damit verabschieden wir uns, wünschen euch eine wunderschöne Woche und bis ganz bald.
Tschüss.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Fußnoten ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.